Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Auch wenn der Anteil der Elektromobilität derzeit stetig zunimmt, sind die Vorbehalte in weiten Teilen der Bevölkerung noch immer groß. Reichweitenangst, brennende Batterien oder natürlich der berühmte CO2-Rucksack, also die Aufrechnung von Umweltkosten in der Batterieproduktion gegenüber den Verbrennerfahrzeugen, halten sich hartnäckig in den Foren und der öffentlichen Meinung. Was ist aber dran an den kritischen Stimmen? Wie sind die Unterschiede zwischen einzelnen Herstellern? Warum hält sich bei vielen immer noch das schlechte Image der Stromer? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber jetzt mit Christoph Krachten, Betreiber des Technikkanals Klickzoom auf YouTube und Autor des Buchs Tesla oder wie Elon Musk die Elektromobilität revolutioniert. Hallo Christoph.
Hallo Tobias.
Schön, dass du da bist. Wir sind hier auf der Messe. Also falls es mal Hintergrundgeräusche gibt, liegt es daran, dass da unten der Bär tobt. Du bist auch auf der Messe. Was machst du hier?
Ich bin auf einem Forum dabei, wo es um Fake News geht und ich erkläre ein bisschen über die Fake News über Tesla auf, weil ich da halt sehr intensiv, aber auch Elektromobilität recherchiert habe für mein Buch.
Ja, wir kennen uns ja auch eigentlich aus einem ganz anderen Zusammenhang. Wir sind beide seit längerem auf YouTube zum Beispiel unterwegs. Du hattest damals mit Mediakraft das erste und damals größte Multi-Channel-Netzwerk in Deutschland gegründet. Und dann kam dein Buch über Tesla heraus und ich war eigentlich zunächst überrascht. Also mir hat mal jemand einen Kommentar geschrieben, heute glaubt jeder, der sich ein Model 3 kauft, der müsse Videos darüber machen, vermutlich in der Hoffnung, die teuren Anschaffungskosten wieder reinzuholen. Bist du jetzt auch einer von denen, die E-Autos rechtzeitig noch als Nischenmarkt entdeckt haben?
Also nicht ganz. Ich fahre seit 20 Jahren Elektroauto. Also habe das früher schon entdeckt, habe quasi ab dem ersten Moment, wo es irgendwie möglich war, alltagstauglich Elektrofahrzeuge, also man muss Fahrzeuge dann auch sagen, zu fahren, damit begonnen. Das war damals ein CityEL. Das war so ein Kabinenroller, muss man sagen, mit einem Sitzplatz, ganz klein, also ja, quasi wie so ein Motorrad mit hinten zwei Rädern, vorne einem Rad und einem Sitz dazwischen und einem Dach drüber. Aber die Reichweite, die ging immer, wenn man neue Bleigel-Batterien waren das damals, drei Stück drin hatte, die ging immer relativ schnell, vor allem im Winter runter, so auf 20 Kilometer. Aber das reichte bei mir knapp noch von zu Hause zum Büro.
Sag mal, was für Elektrofahrzeuge bist du noch gefahren in den letzten Jahren?
Also CDL, den habe ich sehr lange gefahren. Dann habe ich es mal mit einem Peugeot 106 Elektrik versucht. Gab es auch von Citroën als Saxo. Ein grauenhaftes Fahrzeug, vor allen Dingen was die Batterien betraf. Die waren einfach nicht zu warten. Die Reichweite ging runter, die Batteriezellen fielen aus. Ich habe das dann ganz schnell weiterverkauft. Dann ein Smart Electric. Das ist fantastisch. Also wirklich, das ist ein phänomenales Stadtauto.
Hast du heute noch, ne?
Den habe ich heute noch. Den fahre ich um meine Tochter in Berlin für kurze Distanzen. Ist der einfach, also das ist das perfekte Stadtauto. Und jetzt halt ein Model S. Und ja, ich bin drauf gekommen, ich habe auf meinem YouTube-Kanal einfach ganz viele Videos gemacht über Tesla und das ist bei mir öfter so der Ansatz gewesen, wenn ich einfach schon viel Material zum Thema hatte, dann habe ich mir gesagt, weil das spielt halt in der Wissenschaft eine große Rolle, Batterieentwicklung und so weiter, habe ich mir gesagt, hey, jetzt hast du schon so viel geschrieben, da kann man noch ein Buch draus machen.
Es vereint ja zwei Aspekte aus meiner Sicht, die Elektromobilität, das eine ist Technik und das andere ist Nachhaltigkeit, Ökologie. Welcher dieser beiden Aspekte ist für dich zunächst mal, also auch vor 20 Jahren der entscheidende gewesen? Warst du schon immer ein Öko oder?
Ja, ich war schon immer ein Öko. Also kein, ich würde sagen, kein Hardcore-Öko, aber ich wollte mein Leben möglichst nachhaltig gestalten. Als es also die Möglichkeit gab, Ökostrom zu beziehen, habe ich sofort einen Ökostromvertrag geschlossen und habe es halt überall, wo es möglich war, unser Haus wurde als eines der ersten mit einem Brennwertkessel beheizt. Das war damals noch in den 90er Jahren eine niegelnagelneue Technik. Ja, und so weiter. Also ich versuche es, sofern es möglich ist, möglichst nachhaltig zu machen. Und da war dann Elektromobilität, die damals noch echt schwierig war. Reichweitenangst war damals konkret. Wenn heute einer von Reichweitenangst redet, dann muss ich echt lachen, weil das ist kein Vergleich zu damals. Ich bin des Öfteren liegen geblieben und das ist manchmal wirklich nicht lustig.
den kleinen L konnte man wahrscheinlich noch schieben zur Not, oder?
Ja, aber der war auch schon schwer, aber man konnte ihn schieben und teilweise bin ich dann halt durch die Kölner Vororte geschoben. oben zur nächsten Steckdose und habe gebettelt, doch da mal eine Stunde laden zu dürfen, um wieder ein paar Kilometer weiterzukommen.
Jetzt fasziniert dich ja Technik und du stellst auch regelmäßig innovative Ideen auf deinem YouTube-Kanal vor. Warum ist aus deiner Sicht die Elektromobilität technisch überlegen? Also unabhängig von der Nachhaltigkeit.
Naja, ich habe in meinem Buch, um das zu verstehen, habe ich mir selber ein Gedankenmodell gebaut und habe überlegt, was wäre denn, wenn es Elektroautos schon gäbe und man Verbrenner einführen wollte. Ja. So, und dann schlägt einen das einfach haut einen das vom Hocker, weil das Elektrofahrzeug hat so viele Vorteile gegenüber dem Verbrenner. Da gibt es schon mal ein physikalisches Prinzip. Ich bin ja ein Wissenschaftskanal, mich interessiert die Physik sehr. Und das ist einfach, es gibt nie eine Energieumsetzung. Der Strom wird produziert, er wird nur von einem Speicher und einem Transport zum nächsten transferiert, sodass die Verluste wahnsinnig gering sind. Mhm. Und immer wenn ich aber Energie umsetze, sprich von der einen Form in die andere umwandle, entstehen dramatische Verluste. Mhm. Und beim Verbrenner sind das zum Beispiel im Schnitt 75%, die einfach verloren gehen im Motor an Wärme und nicht an Vortrieb. Der hat halt eine ganz schreckliche Effizienz. Und ein Elektromotor, der ist irgendwo über 90%. Insgesamt geht da auch was verloren. Also man ist da so bei 70%, aber das ist kein Vergleich zu diesen 25% im Verbrennermotor. Und wenn man dann noch Förderung, Transport, Raffination von den Treibstoffen mit einrechnet, ist es dramatisch. Mhm. Es ist wirklich dramatisch.
Also schon auf der, sagen wir mal, Energieseite. Wie sieht's auf der Antriebsseite aus?
Der Verbrennermotor ist halt ein extrem kompliziertes Konstrukt mit zum Teil 1000 Teilen und ein Elektromotor. Und vor allem, was bewegliche Teile angeht, hat der Elektromotor so gut wie keine beweglichen Teile. Der hat an beiden Enden ein Lager. Das ist das, was sich wirklich bewegt, also wo Material auf Material sich bewegt. Und im Verbrennermotor sind das die Kolben, die rauf und runter gehen. Ist das die Nockenwelle? Ist das sind das verschiedene Riemen und Ketten und es sind halt die Ventile. Also es sind ganz viele Verschleißteile drin. Die gibt es gar nicht im Elektromotor, es sind nur zwei Lager und die sind halt inzwischen, kann man Lager so gut produzieren, dass die halt einfach gar nicht altern, also fast nicht. Also eine Million Kilometer ist für so ein Elektroauto eine absolut realistische Lebensdauer, weil auch andere Teile wie Kupplung, Getriebe einfach fehlen. Also die Elektrofahrzeuge haben kaum Verschleißteile und das ist ein Riesenvorteil auch.
Jetzt gibt es ja viele Wissenschaftler, die kennen sich mit Physik aus oder mit Treibstoffen und so weiter und dann gibt es Ingenieure, die bauen Autos. Du bist ja keins von beiden, du bist Wissenschaftsjournalist. Da ist es ja heute auch üblich, dass man sich so ein bisschen auf YouTube informiert und dann schon eine ganze Menge weiß. Woher hast du deine Informationen? Dein Buch macht schon den Eindruck, recht gut recherchiert zu sein. Nur YouTube alleine kann es nicht sein.
Nein, also YouTube ist es im Gegenteil gar nicht. Ich traue YouTube gar nicht, weil man kann viel erzählen, wenn der Tag lang ist.
Bist ja auch schon lange genug dabei.
Genau. Nein, ich habe einfach mich in Themen reingelesen und das heißt in möglichst seriösen Quellen. Das heißt, ich habe wirklich gute Artikel dazu analysiert, habe mir dann aber auch die Studien dazu angeguckt, habe die wirklich teilweise auseinandergenommen. Es gibt eine Studie von Transport and Environment, die super interessant ist, wo die halt ein normales Auto genommen haben, dann haben sie einen Verbrennerantrieb reingebaut, dann haben sie ihn wieder rausgebaut, dann haben sie einen Elektroantrieb. Die haben also wirklich sehr genau untersucht, wie effizient oder ineffizient welcher Antrieb ist. Und da habe ich mich einfach reingefuchst oder bei Themen wie viel Energie verbraucht eigentlich die Deutsche Bundesbahn. Da muss man dann schon tief graben und die einzige Quelle, die es tatsächlich im Moment gibt, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, über den Energieverbrauch der Deutschen Bahn ist ein Leserbrief der Deutschen Bahn in einer FAZ-Ausgabe aus dem Jahr 2007 und das ist eine absolut, also das ist eine authentische Quelle, kommt direkt von der Deutschen Bahn und daraufhin kann man das alles ausrechnen, wie gut die Energiewirtschaft bei der Bahn ist und auf der Basis habe ich das dann gemacht und da gibt es halt viele, viele Dinge. Das meiste ist wirklich offiziell. Das heißt, es gibt Äußerungen von Leuten, die Elektroautos bauen, die sie untersuchen und so weiter. Und das sind dann verlässliche Quellen. Und da habe ich mit dem QR-Code hinten im Buch ein riesen Verzeichnis an Quellen. Da kann man ständig nachgucken. Und die date ich auch ab, wenn es mal wieder ausläuft. Es gibt manchmal verschieben ja die Webseiten ihre Links und dann wird das da auch abgedatet.
Also auf die Bahn kommen wir gleich nochmal zurück. Aber 2007, du wirst nicht diese Quelle genommen haben, sondern du wirst auf Basis dieser Informationen dann auf heute
hochrechnen. Ja, genau. Du musst es natürlich mit den heutigen Zahlen hochrechnen. Damals gab es eine andere Auslastung zum Beispiel.
Und was dann kommt dann dabei raus?
Die Bahn verbraucht, und das wissen die wenigsten, das liegt einfach daran, die Bahn ist ja nie auf Ökologie optimiert worden, sondern die sind einfach, die haben geguckt, wie sie möglichst gut und schnell Leute von A nach B transportieren. So, und die Bahn verbraucht deswegen im Fernverkehr pro Passagier etwas mehr als 20 Kilowatt im Schnitt. Das hängt mit der Auslastung zusammen, Kilometer. Also bei optimaler Auslastung, also bei der besten Auslastung, die es bisher gab in Deutschland, das war im Jahr 2019 mit 50%, da war die Bahn wirklich sehr, sehr gut, aber verbrauchte dann halt 20 Kilowatt pro 100 Kilometer und Passagier, und beim Elektroauto sind es bei einer durchschnittlichen Auslastung von 1,45 Passagieren, davon geht man aus, oder das ist ermittelt worden, liegt man bei etwas mehr als 12 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und damit ist die Elektromobilität deutlich besser im Energieverbrauch. Aber ich will gar nicht die verschiedenen Antriebsarten oder Mobilitätsformen gegeneinander stellen. Für mich heißt das nur, wir müssen ganzheitlich bei der Mobilität denken. Und für die Bahn bedeutet das, wir müssen sie einfach besser auslasten. Die muss auf 60-70% steigen, damit sie in eine ähnliche Richtung geht. Aber das zeigt, wie wir teilweise wirklich mit Scheuklappen auf die Dinge gucken. Ne? Die Bahn ist toll, der Individualverkehr ist nicht so toll. Das ist falsch. Alles hat seine Vor- und seine Nachteile.
Naja, schließlich bist du ja hier auch beim Forum Fake News. Also da können wir jetzt vielleicht mal noch ein bisschen drüber reden. Es gibt ja hartnäckig sich haltende Informationen oder Vorbehalte gegenüber der Elektromobilität. Vielleicht können wir da einfach mal ein paar Stichworte nochmal aufgreifen. Vielleicht ist für die ein oder andere Zuhörerin, den einen oder anderen Zuhörer das doch interessant. Also der hohe Wasserverbrauch zum Beispiel zur Herstellung der Batterien. Wir haben ja diesen CO2-Rucksack und da geht es natürlich um die Energiekosten oder die Energie, die eingesetzt wird für die Produktion. Dann gibt es den hohen Wasserverbrauch und die seltenen Erden. Also das sind jetzt immer die drei Hauptkeulen, die gegen die Batterie sprechen. Wie sieht es denn damit aus?
Also ich habe mich vor allem einem Thema gewidmet, das ist der Wasserverbrauch. Und was mich so stutzig gemacht hat, wer sagt denn, dass 21 Millionen Kubikmeter, diese Zahl wird ja immer wieder kolportiert, 21 Kubikmeter Wasser werden jeden Tag in der Atacama-Wüste für die Gewinnung von Lithium verbraucht. Erstens ganz wichtig, nicht nur dort wird Lithium gefördert, zum Beispiel, sondern auch in Bergwerken in Australien ohne diesen Wasserverbrauch oder in Bergwerken in Österreich, wahrscheinlich demnächst hier in Deutschland, in Geothermiewerken und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber mal gesagt, ja, woher weiß ich denn, sind jetzt 21 Millionen Kubikmeter viel oder wenig? Da muss man das doch in irgendein Verhältnis setzen. Und dann habe ich mir mal angeguckt, sieht denn das bei Öl aus? Und bei der Erdölförderung wird mindestens die Angaben, ich sag mal, da gibt es Interpretationsspielraum, das hängt damit zusammen, ob jetzt Öl im Fracking gewonnen wird oder eben einfach aus der Erde gepumpt wird. Es liegt bei mindestens 10 Milliarden Kubikmeter pro Tag. Das heißt, der Wasserverbrauch in der Erdölförderung ist mindestens 500 Mal größer als bei der Lithiumförderung. Sprich, der Wasserverbrauch der Lithiumförderung ist ein Fortschritt gegenüber der Erdölförderung. Man konnte eben um das 500-fache verringern. Das ist doch eine gute Nachricht. Und da verstehe ich nicht, wo da die Kritik sein soll. Zudem wird Lithium ja nicht verbraucht und in den Motor gesteckt und verbrannt, sondern es wird gefördert und dann wird es Jahrzehnte, das ist ja auch inzwischen eine wichtige Erkenntnis, Batterien halten ja sehr lange, können noch weiterverwendet werden, kann Jahrzehnte verwendet werden.
Es gibt ja eben immer wieder solche Sachen, auch die seltenen Erden oder Kobalt oder was weiß ich, wo man dann einfach sagen muss, naja, im Verbrennermotor sind wahrscheinlich mehr seltene Erden drin als in einem Elektromotor, auch schon im Katalysator oder beim Kobalt, naja, das wird immer weniger. Kommt natürlich auch ein bisschen auf den Hersteller an. Kann man sagen, dass Elektroautos immer umweltfreundlicher sind als Verbrenner, oder kommt das darauf an, wo und wie sie produziert werden?
Also sie sind mehr oder weniger umweltfreundlicher als Verbrennerautos. Sie sind im Prinzip alleine dadurch, dass kein Erdöl verbrannt wird, das darf man ja auch nicht vergessen, die Erdölförderung ist ein unglaublich dreckiges Geschäft. Wenn sich jemand über die Lithiumförderung in Südamerika beschwert, dann soll er sich mal bitte das Niger-Delta in Nigeria angucken, wo Millionen Menschen unter der Erdölförderung leiden, weil die Pipelines ständig leck sind. Das ist eine unfassliche Umweltkatastrophe. Da ist das im Vergleich die Lithiumförderung deutlich weniger schlimm. Das heißt nicht, und das gilt für Kobaltförderung, das gilt für die Förderung von seltenen Erden, wir müssen einfach gucken, und am meisten halt für die Erdölförderung, dass wir Rohstoffe so aus der Erde holen, dass möglichst wenig Umwelt geschädigt wird. Das ist das Wichtige auch. Und das gilt aber für alle Technologien. Und ich sehe das große Problem eher bei den vielen kleinen elektrischen Helfern oder elektronischen Helfern, die wir haben, die es zu Milliarden gibt. Und ich sage nur, das Stichwort China-Schrott, wo irgendwelche batteriegetriebenen Gadgets zu Millionen produziert werden und da guckt keiner drauf, woher denn das Lithium, das Kobalt, die seltenen Erden oder was weiß ich, was da noch drin ist, herkommt. Das ist das große Problem bei der Elektromobilität, weil wir gerade in so großen Maßstäben die Materialien fördern, kann man das regulieren. Tesla ist zum Beispiel der Vereinigung für den fairen Abbau von Kobalt, sodass halt keine Kinderarbeit dafür genutzt wird und so weiter und so fort. Und das machen auch andere Hersteller. Und da kann man einfach auf die Finger gucken. Und da wird ja auch auf die Finger geguckt. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem ist der viele Schrott, den wir haben. Da müssen wir unbedingt drauf gucken.
Vielleicht noch ein Fake News. Du hattest gerade dein Smartphone in die Luft gehoben, als du die kleinen Geräte benannt hattest. Da gab es ja die Geschichte von Akkus, die durchgingen und man durfte dann bestimmte Marken nicht mehr auf dem Flieger benutzen. Und so ebenso gibt es die Bilder von brennenden Teslas überall, unlöschbare Batterien und so weiter. Was ist denn da dran?
Also erstmal sind sie nicht unlöschbar. Es gibt da eine ganz einfache Technik, habe ich in meinem Buch auch erwähnt, gibt es schon eine ganze Weile, eine Löschdecke. Mhm. Das machen die Feuerwehren nämlich heute, wenn sie schlau sind. Die haben sich alle Löschdecken besorgt, was aber auch
entziehen Sauerstoff dann
braucht. Ja, genau, man macht das einfach drüber und entzieht den Sauerstoff. Mhm. Das machen sie auch inzwischen bei Verbrennern. Ich habe bei mir eine Quelle, die sagt, Verbrenner brennen ungefähr 45 Mal. Andere Quellen sagen 10 Mal. Irgendwo dazwischen wird es liegen. Also die brennen einfach deutlich öfter als Elektroautos. Da wird nur nie drüber berichtet, weil das einfach normal ist.
Also nicht mengenmäßig, sondern verhältnismäßig.
Ja, verhältnismäßig. Also auf so und so viel Kilometer, also auf eine durchschnittliche Strecke von 1 Million Kilometer, brennen halt Verbrenner 10 bis 45 Mal öfter als Elektrofahrzeuge. Mhm. Es gibt natürlich immer wieder diese Fälle, die aber deutlich weniger brennen, um das immer nochmal zu betonen, als Verbrennerautos, wo einfach die Batterien falsch behandelt worden sind. Bei Tesla ist das weniger der Fall, aber bei anderen Fahrzeugherstellern ist das schon mal der Fall, weil die sich auch mit der Ladeelektronik nicht so gut auskennen. Und ich sag mal, auch die Batteriehersteller, das kann ich von meinem Peugeot 106 Elektrik nur immer wiederholen, die Batteriehersteller sich teilweise nicht so gut auskennen mit ihren eigenen Erzeugnissen, als eben zum Beispiel Tesla oder vielleicht auch andere, die einfach sehr viel Erfahrung mit Batterien in der speziellen Anwendung von Elektroautos haben. Und Tesla hatte dadurch aus übrigens mal ein Problem. Die Batterien sind voll selbst losgegangen. Und dann haben die Batterien heute haben zwei Schutzmäntel. Eine Schutzschicht quillt auf, um den Brand in der Batteriezelle zu ersticken und die andere Schicht quillt auf, um den Brand von anderen Batteriezellen fernzuhalten. Also selbst wenn heute eine Batteriezelle beschädigt wird, ist das Risiko eines Batteriebrandes extrem gering. Teslas haben zum Beispiel auch eine Titanplatte unterm Fahrzeug. Ich habe die mir mal angeguckt, weil ich durchaus, das Model S liegt ja etwas tiefer und wenn man die Federn nicht hochgefahren hat, dann kratzt der schon mal über den Boden und ich habe mir das von unten angeguckt. Ich bin ein paar Mal über den Boden gekratzt, da ist nichts dran zu sehen. Also diese Titanplatte zerstört alles, was zwischen sie und die Straße kommt und es gerät halt nicht in die Batterie.
Das mit diesen neuen, fast unbrennbaren Batterien war mir auch neu. Also obwohl ich auch schon seit längerer Zeit ja da Tesla fahre. Um einfach nochmal darauf zurückzukommen, es ist ja auch ungewöhnlich, dass wir so eine Marke jetzt immer nennen. Manche schreiben auch dein Buch seine Tesla-Werbung, vermutlich von Tesla finanziert. Und in der Tat fällt auf, dass du dich zwar schon allgemein mit der Elektromobilität beschäftigst, also kann man schon so sagen, auch über weite Strecken, aber dann doch auch auf Tesla fokussierst. Sind denn die wirklich so viel besser und woran liegt's?
Also ich sag mal so, ich habe mich auf Tesla fokussiert, weil ich in diesem Buch das Phänomen erklären wollte. Also mein Traum wäre, und deswegen ich war letztlich auf einer IT-Tage von Autoingenieuren, das war wirklich wie Weihnachten und Ostern zusammen für mich, dass jeder Ingenieur, jede Ingenieurin das Buch mal liest, weil Tesla, und da sind wir wieder bei Fake News, es gibt keine Fake News über Tesla, aber Tesla wird einfach missverstanden. Man muss dazu sehen, Tesla ist die Firma, die wichtigsten Hürden bei der Herstellung von Elektroautos beiseite geräumt hat. Die haben das Akkuproblem gelöst. Das hat vorher keiner gelöst und auch noch Jahre nachdem Tesla das Problem schon gelöst hatte, haben viele gesagt, die halten doch nicht lange, die Batteriekapazität geht dramatisch nach unten, wenn man schnell fährt, sind die ganz schnell leer und so weiter. Das alles hat Tesla gelöst. Die sind nicht ganz schnell leer, die halten wahrscheinlich, wie es im Moment aussieht, so 1 Million Kilometer die Batterien und werden in diesem Zeitraum wahrscheinlich so um die 15% Kapazität verlieren. Ich finde, das ist für ein Auto machbar, das 2,5 Mal länger hält als ein Verbrennerauto. Die verschleißen halt nicht und so weiter. Und das ist wirklich, das muss man verstehen. Wenn man das versteht, dann weiß man auch, was für eine Herausforderung es ist, solche neuen Autos zu bauen, weil es ist halt eben nicht nur eine Batterie mit dem Elektromotor dran. Es ist viel mehr. Die Batterie muss in einem ganz bestimmten Temperaturbereich gehalten werden, um wirklich optimal zu funktionieren. Sie muss mit einer optimalen Ladekurve geladen werden, damit sie eben so lang hält und so weiter und so fort. Und diese Techniken, die Batteriekühlung zum Beispiel, die Batterie mit normalen Notebook-Akkus, das ist bei Tesla entwickelt worden. Und das ist schon sehr spannend, das zu verstehen, weil ohne diese Entwicklung von Tesla wäre Elektromobilität heute nicht möglich. Wir hätten immer noch diesen Peugeot 106 Elektrik. Tut mir leid, wenn ich den mal wieder erwähne. Das war ein traumatisches Erlebnis für mich. Dann würden wir weiterhin Autos haben, die irgendwie nur 100 Kilometer weit kommen und die Batterien vielleicht 100.000 Kilometer halten. Das ist aber eben dadurch nicht der Fall.
Kommen wir vielleicht zum Schluss nochmal zu einer eher philosophischen Frage. Du hast ja fürs Fernsehen gearbeitet, unter anderem Schreinemakers Live. Die Älteren unter Ihnen werden es noch kennen. Also wie ich. Automotor und Sport TV warst du. Du bist Digitalpionier. Von Beginn an auf Social Media unterwegs. Du bist ein Medienmensch durch und durch. Und du weißt, wie Image gemacht wird. Und deswegen ist meine Frage noch am Schluss an dich. Wieso haben bei vielen Elektroautos immer noch so ein schlechtes Image? Wieso ist immer noch Raum für Fake News?
Also ich sag mal so, lange hat ja die deutsche Autoindustrie tatsächlich dagegen gearbeitet. Im eigenen Interesse, bis zu dem Punkt, wo sie sogar eine Software entwickelt haben, um die Dieselfahrzeuge besser dastehen zu lassen, als sie eigentlich sind. Da gab es einfach erhebliche Widerstände. Die sind jetzt Gott sei Dank bei vielen gefallen, aber aus der Quelle, wenn man sich so die alten Artikel anguckt, ja, es lohnt sich überhaupt nicht eine Batteriefabrik in Europa zu bauen. Also es gibt so viel, ich sag mal, Bekundung aus dieser ganzen Autoblase, die der Politik und allen Menschen sagen sollte, das kann man gar nicht machen, so Elektroautos bauen, das macht überhaupt keinen Sinn. Und werden heute noch Nebelkerzen geworfen. Also letztlich erst eine Studie vom KIT in Karlsruhe, von der Universität dort, vom ehemaligen Motorenentwickler von Daimler-Benz, der behauptete, mit Elektroautos kann man überhaupt kein CO2 sparen, weil jedes Elektroauto mehr verbraucht ja dann mehr Strom. Mehr Strom kann, weil wir jetzt nicht sofort mehr erneuerbare Energien haben, nur aus Gas- oder Kohlekraftwerken kommen. Das ist kompletter Quatsch. Also das gilt natürlich für das einzelne Elektroauto, aber wir müssen es als Gesamtbild sehen. Und da gibt es einen zwingenden Fakt. Umso mehr erneuerbare Energien wir haben, umso CO2-freier wird die Elektromobilität. Und selbst ab einem, ich sag mal, Kohlestromanteil von 80% wird der CO2-Ausstoß geringer, weil Kohlekraftwerke einfach einen höheren Wirkungsgrad haben als Verbrennermotoren. Also allein da schon hinkt dieser Vergleich. Und diese Nebelkerzen werden weiter geworfen. Man muss dann einfach gucken, welche Interessen stecken dahinter, wer hat die Studie gemacht, wer sind die Forschenden. Teilweise gibt es dann physikalische Studien, da ist noch nicht mal ein Physiker beteiligt. Da fragt man sich, woher wollen die das wissen? Und so weiter. Man muss halt das ist mein Job seit 2013 mache ich diesen Wissenschaftskanal, mein Job seitdem immer zu gucken, wer macht denn eigentlich die Studie, woher kommt denn die Studie, wer hat sie bezahlt, was können die Leute, die das, und ganz oft bricht das zusammen.
Ja, okay, das ist also jetzt nicht nur irgendwie eine Verschwörungstheorie, sondern das lässt sich dann teilweise schon auch belegen.
Das lässt sich immer belegen und das lässt sich einfach auch, man kann ja selber einfach mal nicht nur nachdenken, sondern macht das auch mal strukturiert, macht euch vielleicht mal eine Excel-Tabelle, ich habe das zum Beispiel gemacht, um zu vergleichen den Verbrauch, den Energieverbrauch von Bahn und Pkw. Und dann kommt man zum Beispiel drauf, dass ein Zug, wird ja mal gesagt, hier individuelle Mobilität ist so schlimm, weil die Autos wiegen ja so viel. Ein Zug wiegt pro Passagier mehr als ein Pkw. Also auf all diese Dinge kommt man dann. Und wenn man dann solche Studien vergleicht mit eben den Erkenntnissen, die Mehrheit der Wissenschaft, das ist ja auch ein ganz, kann man ja einfach empirisch ermitteln, wie viele Studien sagen, Elektroautomobilität ist besser, wie viele Studien sagen, Elektromobilität ist schlechter, und dann kommt man alleine auch ohne nach der Quelle zu gucken schon drauf, okay, die Mehrheit sagt, wie beim Klimawandel, Elektromobilität ist besser, oder beim Klimawandel, der Klimawandel existiert. Und dann muss man als Journalist auch sagen, okay, dann muss ich das auch dementsprechend gewichten. Aber auch richtig gewichten und die Fakten beim Namen nennen, und das wird halt gerne nicht gemacht, weil ich sag mal, auch die deutsche Autojournalistik, ich sag mal, in einer engen Verbindung zu den Autoherstellern steht. Die kriegen halt ständig Presseautos, denen werden die Reisen finanziert zu den Autovorstellungen und zwar mit allem Pipapo. Und da gibt's schon gegenseitig eine gewisse Verpflichtung, sich nett zu behandeln. Und das dringt dann durch. Und Tesla macht da halt gar nichts. Also auch bei mir nichts. Wenn da irgendjemand sagt, das wäre bezahlte Werbung, Tesla wird, das weiß jeder, der mit dieser Firma zu tun hat, die haben noch nicht mal eine Presseabteilung.
Das stimmt.
Die machen nichts.
Man also, kriegt auch keine Autos von denen.
Nein, es gibt nichts. Man kriegt keine Testautos, gar nichts.
Christoph, vielen Dank. Die Zeit ging schnell rum. Ich würde sagen, gut informiert, engagiert und durchaus auch streitbar, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie noch mehr Interesse daran haben, es gibt dieses Buch von Christoph Krachten, Tesla oder wie Elon Musk, die Elektromobilität revolutioniert, überall erhältlich. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese etwas andere Folge hat Ihnen auch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, Ihr Tobias Bücklein. Weitere Informationen zur E-Mobilität? Dann besuchen Sie die Power to Drive Europe, die internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität in München. Alle Infos zur Messe und zur parallel stattfindenden Konferenz sowie aktuelle Publikationen wie zum Beispiel die aktuelle Marktübersicht für Ladeinfrastruktur finden Sie online unter www.powertodrive.de.